Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
Regionaljournal Zentralschweiz. Wir berichten heute, warum der Naturpark Urschweiz in den betroffenen Gemeinden in Nidwalden und Uri häufig umstritten ist. Wie die Meinung bei der SP in der Zentralschweiz auseinandergeht, wenn es um einen Gegenvorschlag zu der Ausschaffungsinitiative geht. Warum der Nidwaldner Spitalrat auf Bern geht und in einer Trockenübung Spital spielt. Und was für eine Bilanz der Südpolleiter Philipp Bischof zieht, jetzt wo klar ist, dass er geht. Das Wetter, morgen nicht mehr ganz so schön wie heute, Wolken ziehen auf, am Mikrofon Tuli Stalder. Zuerst zu den Nachrichten. Die Gönnervereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung zügelt von Basel auf Nottwil. Das hat die Stiftung an ihrer Mitgliederversammlung so entschieden. Wenn alles an einem Ort konzentriert sei, also das Gebäude der Stiftung und das Zentrum, können wir Synergien und Infrastruktur optimal nutzen. Wiedergewählt worden als Präsident der Gönnervereinigung ist Heinz Frey. Damit ist er für weitere 2 Jahre bestätigt. Die Steuergesetzrevision und die neue Pflegefinanzierung machten beide Luzerner Gemeinden Horb und Willisau zu schaffen. Horb rechnet im Budget 2011 mit einem Defizit von 1,7 Millionen Franken. Wegen der Steuergesetzrevision und der Pflegefinanzierung verliere Horb über 3 Millionen Franken, teilt die Gemeinde mit. Die Stadt Willisau sagt, dass ihr aus den gleichen Gründen nächstes Jahr über 2 Millionen Franken in der Kasse fällt. Trotzdem rechnet Willisau mit einem ausgeglichenen Budget 2011. Sport Handball. Der Nicolas Remy, der bei Kriens Luzern spielt, kann an die WM-Qualifikationsspiele gegen Russland und Dänemark. Der Schweizer Nationaltrainer Goran Perkovac hat den 18-Jährigen für dieses Spiel nominiert. Der Nicolas Remy hat letztes Jahr eine starke Leistung in der Junioren-Nationalmannschaft gezeigt und spielt jetzt im Nazi-A-Team Kriens Luzern. Und Eishockey, der Rafael Diaz, bleibt für weitere 5 Jahre beim EVZ. Wie der EV Zug heute mitteilt, hat der Nationalmannschaftsverteidiger die Vertragsverlängerung unterschrieben. Für einen Naturpark Urschweiz gilt es ab morgen ernst. Mit Gurtnellen muss die erste von den 12 Gemeinden Farbe bekennen, ob sie den Naturpark will oder nicht. Vorgesehen ist rund um Uri Rotstock ein grosses Gebiet in einen Naturpark umzuwandeln, über 12 Gemeinden hinweg, 8 in Uri, 4 in Nidwalden. Ein Naturpark ist nicht zu verwechseln mit einem Nationalpark. In einem Naturpark hat man schon auch Sorge zur Natur, wohnt und arbeitet aber auch drinnen. Der Bund hat diesen Sommer okay gegeben für den Naturpark Urschweiz und unterstützt ihn mit Geld. Jetzt müssen die Parkgemeinden sagen, ob sie mitmachen oder nicht. Die Karin Portmann beschäftigt sich für das Regionaljournal Zentralschweiz schon länger mit dem Naturpark Urschweiz. Von Bäckeried weiss man, dass die Behörden den Park nicht wollen. Ich wollte darum als erstes von der Karin Portmann wissen, wie denn die Stimmung sonst in Nidwalden und Uri ist.
Ja, das ist extrem schwierig zu sagen, weil es läuft viel hinter den Kulissen. Überall wird von diesem Naturpark ein bisschen geredet, aber so einen richtig offenen Schlagabtausch zwischen den Befürwortern und den Gegnern, den gibt es eigentlich praktisch nicht. Was ich aber schon gemerkt habe, ist, dass es viele, die wegen diesem Parkprojekt Bedenken haben.
Wegen was denn? Also warum wollen sie denn diesen Park nicht?
Also man kann es auf einen Nenner bringen. Man will ihn nicht, weil man nicht weiss, was da genau auf einem zukommt. Es gibt also mehrere Gruppen, die dagegen sind. Es sind viele Bauern, es sind Jäger und teilweise auch die SVP oder eben auch schon länger bekannt der Gemeinderat von Bäckeried. Sie sagen, der Park sei nicht greifbar. Man befürchtet zu viele Vorgaben, Einschränkungen und man sieht schlicht und einfach auch den Nutzen von dem Park nicht. Ein Bauer hat mir beispielsweise gesagt, er hat keine Franken mehr auf der Hand mit dem Park oder die Tiger befürchten, sie können nicht mehr wie gewohnt in die Wälder jagen. Und mehrmals gehört habe ich auch von Leuten, die auf den Tourismus angewiesen sind, dass das also schon etwas heisst, dass Engelberg nach einer ersten Phase aus dem Parkprojekt ausgestiegen sind. Also es ist viel Unbehagen rum, aber das habe ich schon gemerkt, dass viele gar nicht recht wissen, um was es geht, also was ein Naturpark eigentlich ist. Dabei ist es aber eben auch gar nicht Neuland. Es gibt schon einen Naturpark in der Zentralschweiz, und zwar Biosphären Entlebuch. Das ist ebenfalls ein Naturpark.
Man hört also ganz viel Bedenken da raus. Das tönt auf der anderen Seite nach einem ziemlich schweren Stand für die Befürworter.
Ja, also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass sie auch Mühe haben, das Projekt überzubringen und auch Mühe haben, zu sagen, was es konkret bringt. Der Trägerverein vom Park sagt also sicher nicht neue Gesetze und nicht neue Vorschriften, sondern es sei eine gute Sache für die Leute aus diesen 12 Gemeinden, die halt auch teilweise schon mal schauen, wie sie in Zukunft wollen. Der Naturpark sei eine Chance zum Zusammenspannen. Man könnte mit einer gemeinsamen Parkgeschäftsstelle das Gebiet auf Urner- und Nidwaldner Boden und Produkte halt auch viel besser als Besitzen vermarkten. Das sei ein Gewinn oder wäre ein Gewinn für die Landwirtschaft und den Tourismus. Und wenn man denkt, der 5 Liebe pro Kopf, wo jetzt muss gesprochen werden, da vergeht man sich ja nichts für die 3-jährige Versuchsphase. Und da kann ja das Volk sowieso noch einmal darüber abstimmen.
Jetzt gibt es in diesen 12 Gemeinden also die erste Abstimmung. Karin Portmann, wie könnte das rauskommen?
Es ist wirklich schwierig zu sagen. Es kommt auch ein bisschen darauf ab, wie das abgestimmt wird. In Nidwalden ist die Abstimmung an der Urne am 28. November. In Uri vor allem an den Gemeindeversammlungen. Und dort könnte vielleicht noch das Resultat in die eine oder andere Richtung gerettet oder respektive gezogen werden. Es ist aber auch eine emotionale Geschichte. So ein Naturpark im Berner Oberland haben sie den Frühling bei einem vergleichbaren Projekt sogar Polizei müssen haben, der Gemeindeversammlung. Und auch im Naturpark Urschweiz läuft einiges hinter ihnen. Zum Beispiel habe ich gehört von einem Befürworter, der mit seiner Meinung zurückgepfiffen worden ist, weil man ihm gesagt hat, sonst kommen wir keine Aufträge mehr über.
Was passiert denn eigentlich, wenn eine oder sogar mehrere Gemeinden da nicht mitmachen und Nein sagen?
Ein Nein heisst nicht unbedingt, dass der Naturpark Urschweiz gestorben ist. Es kommt ein bisschen darauf ab, was das für Gemeinden sind, die ablehnen. Eine mitten im Gebiet drin, das ist natürlich schwierig, der verkehrt. Hingegen am Rand könnte man allenfalls auf ein Gebiet noch verzichten, weil der Naturpark Urschweiz oder das Gebiet werden immer noch gross genug. Ein anderer Aspekt ist auch noch das Geld. Also wenn eine einwohnerstarke Gemeinde Nein sagt dazu, dann fehlt natürlich der Beitrag und das gäbe auch ein entscheidendes Loch in die Kasse. Am 10. Dezember sind alle 12 Gemeindeabstimmungen durch und dann wird dann geschaut und auch mit dem Bund verhandelt, ob man weitermachen kann oder ob das Projekt Naturpark Urschweiz nach 5 Jahren in die Schublade kommt.
Karin Portmann zum Naturpark Urschweiz war das. Morgen Abend sagt Gurtnellen als erste Gemeinde, ob sie im Naturpark Urschweiz mitmacht oder nicht. Die Ausschaffungsinitiativen und der Gegenvorschlag dazu werden für die Parteien zur Knacknuss. Bei der SP zum Beispiel ist zwar das Nein zur Initiative gesetzt, bei den Parolen zum Gegenvorschlag gehen aber die Meinungen auseinander. Die Geschäftsleitung der SP Schweiz propagiert ein Nein, prominente SP-Leute werben aber für ein Ja. Die Unterschiede werden auch bei den Zentralschweizer SP-Kantonalparteien sichtbar, der Peter Bormann berichtet.
Die SP vom Kanton Luzern hat diese Woche zweimal Nein beschlossen. Beim Gegenvorschlag, der den Katalog der Delikte präzisiert und eine Ausschaffung vom Strafmass abhängig macht, ist es aber knapp gewesen. Die SP Zug und die SP Schweiz auf der anderen Seite sagen Ja zum Gegenvorschlag. Bei der Schweizer Kantonalpartei hat sich der Nationalrat Andi Tschümperli durchgesetzt, der für ein Ja kämpft. Auf seiner Linie ist auch die Schweizer Kantonsrätin Romy Lalli.
Mit allen Mitteln, die ich zur Verfügung habe, die Ausschaffungsinitiative verhindern, weil die für mich überhaupt nicht akzeptabel ist. Ich glaube, ich kann das ändern machen, wenn ich am Gegenvorschlag zustimme.
Und Romy Lalli hat noch ein weiteres Argument, das für ein Ja spricht.
Der Gegenvorschlag hat für mich einen ganz wichtigen Punkt drin, und das ist der Integrationsartikel. Ich möchte auch das Signal herausgeben, dass wir im Bereich der Integration etwas tun müssen und nicht erst nachher, wenn es Schwierigkeiten gibt mit unseren ausländischen Mitmenschen, dann reagieren.
Auf der anderen Seite sind die SP-Leute, die den Gegenvorschlag ablehnen, zusammen mit den Grünen. Für sie ist der Gegenvorschlag nur eine Fassung von der Initiative, die im Gegensatz zu deren völkerrechtlich vertritt und die zum Teil sogar noch weitergeht. Kantonsrätin Karin Schwitter sagt es so.
Ich bin der Ansicht, dass jede Person, egal was sie für eine Nationalität hat, vor dem Gesetz soll genau gleich behandelt werden. So soll jede Person, die auch eine Straftat zu tun hat, die Strafe, die mir dafür vorschreibt, verbüssen. Aber in dem Sinn gleichgestellt gewesen wird. Ich will kein Gesetz, das irgendwie aufgrund, weil jemand keinen Schweizer Pass hat, die zusätzlich bestraft.
Und zudem sei das, was der Gegenvorschlag will, schon heute gesetzlich geregelt, sagt Karin Schwitter.
Für mich ist Nein die einzig überzeugende und konsequente Position. Wir haben, die Schweiz hat jetzt bereits die Möglichkeit, Leute, die wirklich schwere Vergehen begangen haben, auszuschaffen. Und das langt absolut. Da gibt es keinen weiteren Handlungsbedarf.
Beide Schweizer Politikerinnen betonen aber, die unterschiedlichen Meinungen zu diesem Gegenvorschlag seien eine Ketzerreisprobe für die SP.
Für mich ist das spannend, Auseinandersetzungen müssen sein. Ich habe da gar keine Angst, dass das irgendwelche negative Rückstände könnte geben für unsere Partei.
Sagt Romy Lalli und Karin Schwitter.
Nein, ich würde es nicht als Zerreissprobe bezeichnen. Wir haben sehr intensive und auch sehr spannende Diskussionen gehabt innerhalb von unseren eigenen Kreisen. Was ist jetzt hier der richtige Weg, den wir gehen müssen? Man kann da tatsächlich geteilter Meinung sein.
Trotzdem ist klar, dass in der SP im Moment die Meinungen auseinandergehen darüber, wie man ein Ja zur Initiative verhindern kann. Die SP-Kantonalparteien von Uri, Obwalden und Nidwalden haben ihre Parolen noch nicht gefasst. Die SP Schweiz entscheidet am Parteitag am 31. Oktober zu Lausanne.
Der Spitäler bläst einen Rauchenwind entgegen, unter anderem wegen der freien Spitalwahl im 2012. Damit sie es nicht verblasen, sorgt das Nidwaldner Spital vor, das mit einer eher ungewöhnlichen Veranstaltung. Der oberste Chef, Ärztinnen und Ärzte und andere Kaderleute sind heute in Klausur gereist. Sie alle leben während 3 Tage in einem Berner Spital und spielen dort miteinander. Und zwar, wie man ein Spital heutzutage erfolgreich führt. Wie die Trockenübung, ein sogenanntes Unternehmensplanspiel, soll funktionieren, der Thomas Heeb hat den Urs Baumberger, den Nidwaldner Spitaldirektor, gefragt.
Mit diesem Unternehmensplanspiel kann man eigentlich die gesamte Firma simulieren. Und da im Spielerischen, wir machen verschiedene Mannschaften, also es sind verschiedene Spitäler, die da gegeneinander spielen, simulieren, wenn man wo was trägt, was hat das für Auswirkungen. Und das ist wichtig, dass das alle Spitalleitungsmitglieder, das ist das oberste Führungsgremium, kennen. Und da spielen natürlich nicht nur die Finanzen eine Rolle, sondern auch Kundenzufriedenheit, Qualität, Hygiene und so weiter.
Was machen Sie denn konkret an diesen 3 Tagen?
Eine Firma wird aufgesetzt, ein Spital, mit allen Gegebenheiten. Es gibt vielleicht, dass man einen Hygienevorfall hat oder dass Personal ausfällt oder dass die Finanzen gekürzt werden und so weiter. Und das wird simuliert und das Spiel wird immer wieder unterbrochen. Und dann gibt es wieder Theorie, Ausbildungsblöcke, wo man schaut, wie ist eine Ertragsrechnung, wie ist eine Bilanz aufbauen. Wie wichtig ist der Faktor, wenn man dort dran schreibt, was passiert dort. Und da arbeiten wir intensiv 3 Tage mit dem Unternehmensplanspiel.
Also da gibt es auch einen Spielleiter und einen Schiedsrichter und am Schluss dann auch Gewinner?
Ja, das gibt eine externe Firma, die das begleitet, Profis, die das seit Jahren machen. So ein Unternehmensplanspiel ist für ein öffentliches Spital ganz sicher etwas Neues, aber mit anderen Firmen, die nicht im Gesundheitswesen tätig sind, macht man das seit Jahren. Das ist eigentlich ein Trainingstool, wo man sich außerhalb vom Tagesgeschäft kann fit machen. Und wenn man dort Fehler macht, passiert eben nichts, sondern kann das besprechen und die Lehre daraus ziehen und dann das im täglichen Leben besser machen oder eben sich fitter machen für einen Wettbewerb.
Jetzt nehme ich an, die Klausur, 3 Tage, Sie werden sicher im Hotel übernachten, oder?
Nein, wir gehen einen ganz anderen Weg und der ist sicher sehr speziell. Wir haben ein anderes Spital gesucht, das ist das Lindenhofspital in Bern, wo wir im Spital selber übernachten. Also die gesamte Spitalleitung inklusive Chefarzt dort in Spitalbetten übernachten und die 11 Betten oder die 11 Zimmer, die wir bekommen haben, haben wir kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen.
Freuen Sie sich auf die Übernachtung im Spitalbett?
Ja, das hat natürlich viele Diskussionen gegeben in der Spitalleitung, aber man freut sich und irgendwie ist das ja etwas Spezielles. Und es wird, und das ist auch wichtig, zum Teamgeist, zum sich, das muss eine eingeschworene Gemeinschaft werden, wenn der Wettbewerb strenger wird, dann muss ja das, die Spitalleitung auch ein gutes Team sein. Und das soll natürlich auch ein Nebeneffekt sein von dieser Klausurtagung, dass man da noch näher zusammenrutscht, sich besser kennenlernt und besser kann miteinander zusammenarbeiten.
Aber das machen jetzt alle mit, oder? Wenn Sie gesagt haben, es hat Diskussionen gegeben.
Es tut jetzt die ganze Spitalleitung, alle tun im Spitalbett übernachten, jawohl.
Mit für Spitalverpflegung, oder? Das ist dann etwas anderes.
Wir werden auch im Spital verpflegt. Das ist eigentlich auch der Fokus. Wir sind ja für Kunden da und das ist ja das Ziel, dass wir wieder ein bisschen Kundensicht bekommen. Und wenn man, glaube ich, wieder als Chefarzt, der immer auf der anderen Seite steht vom Bett, wieder selber in einem Spitalbett liegt, ist sicher auch eine Erfahrung, die man nicht alltag macht.
Der Spitaldirektor von Nidwalden, der Urs Baumberger. Heute Morgen ist er und sein Team im Spitalbus Richtung Bern gereist. Der Leiter vom Luzerner Kulturhaus Südpol, der Philipp Bischoff, verlässt sein Amt im nächsten Frühling und wird im Kanton Basel-Stadt Leiter der Abteilung Kultur. Der Philipp Bischoff hat den Südpol seit seiner Eröffnung vor 2 Jahren geleitet und damit den Aufbau entscheidend prägt. Wichtig war ihm dabei, den Südpol nicht nur für Konzerte, sondern auch für Theater und Tanz zu etablieren. Alles in allem habe der Philipp Bischoff dabei sehr gute Arbeit geleistet, sagt der Präsident vom Verein Südpol, der Roman Steiner.
Ja, es ist eine Erfolgsstory, der Südpol. Wenn man angefangen hat, hat man natürlich mit den politischen Problemen, die man hatte, dass man Boa ersetzen musste und das nicht einfach war, hat man müssen kämpfen am Anfang. Aber wir haben eine wahnsinnig starke Entwicklung können feststellen in den 2 Jahren. Das ist natürlich auch ein grosser Verdank von Philipp Bischoff mit seiner Arbeit und Geleistung und dem ganzen Team.
Der Südpolleiter Philipp Bischoff hat aber auch einige Schwierigkeiten müssen durchstehen, mit finanziellen Problemen und nicht nur guter Auslastung. Wie der Philipp Bischoff selber zu seinen 2 Jahren Aufbauarbeit steht, darüber hat Beat Vogt mit ihm geredet. Er hat ihn als erstes gefragt, ob er den Eindruck teile, dass im Südpol vor allem im Bereich Musik ein bisschen mehr möglich gewesen wäre.
Es ist sicher richtig, dass die Frequenz gesteigert werden könnte. Es ist einfach so, dass im Verhältnis von den Mitteln, die wir haben und den 3 Sparten, die wir mühen und wenn veranstalten, der Ausgleich wahnsinnig schwierig ist. Und es ist einfach so, dass im Musikbereich momentan sehr hart ist und das Risiko einfach immens gross ist. Und ich weiss, ich höre das immer wieder, dass man von außen das Gefühl hat, es könnte mehr sein. Es ist auch nicht so, dass wir nicht mehr machen wollen. Aber uns ist lieber bewusst gesetzte, gute, und ich meine qualitativ gute, spannende Konzerte, die auch ein Publikum finden und wo der Musikchef überzeugt ist davon, als auf Teufel kommen raus zu programmieren und dann zu merken, oh, jetzt haben wir wieder ein Konzert, aber eigentlich hätte es gar nicht müssen sein.
Aber eben, man sieht immer wieder Wochenende, wo wieder nur 1 Konzert ist, obwohl man Freitag, Samstag eigentlich 4 könnte veranstalten mit der Infrastruktur, wo man ist.
Von außen gesehen stimmt das, von innen gesehen nicht, weil im Moment, wo wir ein Tanzstück haben, dann ist die Vorstellung vielleicht 2x1 Stunde, aber das ist quasi das Team, Technik, während 4 Tage besetzt. Und dann ist es nicht immer möglich, parallel noch etwas anderes zu veranstalten. Oder wir haben eine Clubnacht, eine Party, und die absorbiert auch wieder Ressourcen.
Der Südpol ist ja eigentlich auch ein Ersatz für die Boa oder Setter sein. Das hat nicht so wahnsinnig geklappt in den letzten 2 Jahren. Die Boa-Leute sind immer noch nicht wirklich Südpol-Freunde geworden.
Ja, das ist richtig. Also ich würde dazu etwas sagen, das Wort Ersatz Boa, das ist eine politische Parole gewesen. Das habe ich selber so nie gewählt. Ich finde, dass er das auch immer gesagt, schwierige Haus, wo so eine Geschichte und so eine Bedeutung hat, in einer Stadt zu ersetzen, das ist unmöglich. Es ist rein infrastrukturell, räumlich natürlich eine Art von, sagen wir mal, Ersatzangebot. Und das Zweite ist, dass die Entscheidung der Leute aus der ehemaligen Boa, hier nicht zu programmieren oder zu arbeiten, eine rein persönliche Entscheidung von ihnen ist, von unserer Seite, sind sie mehrfach eingeladen worden, die Türen stehen offen, nicht nur ihnen, sondern eigentlich sehr vielen Veranstaltern, wenn sie hier wären. Aber es ist auch jedem Veranstalter überlassen, hier nicht zu veranstalten.
Man hat auch schon gehört, der Südpol läuft auf dem letzten Zacken, stimmt das?
Natürlich war am Anfang die Befürchtung gross, dass das Mittel nicht länger. Natürlich ist das Budget, das Südpol hat, sehr knapp bemessen. Das ist aber ein Problem, das jeder Kulturbetrieb fast heute hat. Und wir sind dort auf einem sehr guten Weg, weil wir sehr viel gelernt haben, weil wir sehr viel effizienter können arbeiten, weil es Gott sei Dank wirklich gut läuft, das kann ich sagen. Ich kenne ja Zahlen.
Kann man das konkret sagen, wie es denn jetzt aussieht?
Konkret, also ich kann Ihnen nur sagen, konkrete Zahlen nenne ich nicht, aber wir haben einen Halbjahresabschluss, das heisst sogar einen Abschluss auf Ende September, und der ist positiv. Positiv heisst, wir sind in einem Plus.
Jetzt gehen Sie dann im nächsten Frühling? Dann haben Sie dann den Südpol 2,5 Jahre lang geleitet. Das ist eigentlich für eine Aufbauarbeit doch auch eine kurze Zeit.
Ja, es ist ja nicht so, dass ich den Abgang gesucht habe. Also ich bin nicht da gesessen und eigentlich brauche ich dringend eine neue Herausforderung. Das sind wesentlich zwei Gründe, wieso ich den Wechsel mache. Basel ist meine Geburts- und Heimatstadt. Und im Moment, wo quasi die Möglichkeit sich an den Boden hat, hat bei mir eine ganz persönliche natürlich Geschichte und Bezug auf das Spiel. Und zum anderen ist, und das finde ich sehr interessant, ich habe gemerkt, dass mich die kulturpolitischen Fragen unheimlich beschäftigen und wirklich beschäftigt, interessieren mich zutiefst und ich finde sie ganz wichtig. Und die Arbeit an den Rahmenbedingungen für Kultur schaffen, für Kulturveranstaltungen, ist etwas, was bei mir einen immer grösseren Wert eingenommen hat, auch schon hier im Südpol. Und die Möglichkeit zu bekommen, in einer Stadt wie Basel an dem zu arbeiten, ist wirklich eine einmalige Chance. Ich kann das nur so sagen.
Aber ein bisschen bösartig könnte man jetzt sagen, ja gut, man hätte jetzt einen Basler einstellen, weil sobald Basler ruft, springt er ab.
Nein, also das ist ja auch, ich wechsle ja die Ebene. Es ist ja nicht so, dass quasi jetzt ein grösseres Haus oder ein anderes Haus ruft, oder? Dann würde ich den Vorwurf, oder die Frage ist ja kein Vorwurf, verstehen. Aber quasi aus der Perspektive von einem Leiter, von einem Kulturbetrieb in die kulturpolitische Verantwortung zu gehen, das ist ein Ebenenwechsel. Und in dem Sinn ist das ist ja bei mir, wie gesagt, nicht geplant gewesen.
Wenn Sie jetzt im Südpol könnten raten, wer soll weitermachen, wo müssen wir da suchen? Was wäre die richtige Person, die auf Sie würde folgen?
Das wäre ganz falsch, wenn ich das würde sagen. A, weiss ich es nicht. B, glaube ich, ist das eine Entscheidung, die sehr bewusst im Austausch auch von mir mit dem Vorstand, mit dem Team, auch mit der Stadt geführt wird. Was ich persönlich ganz wichtig finde, ist, dass die Fokussierung auf die drei Sparten erhalten bleibt. Ich glaube, dass der Südpol gezeigt hat, dass es nebeneinander auf Tanz, Theater, Musik in einem möglichsten Gleichgewicht unheimlich wichtig und interessant ist. Wir haben gerade im Tanzbereich überraschend viel Publikum, was ich nie gedacht hätte. Und ich glaube, dass immer noch in der Szene der Südpol immer als Musikhaus beschrieben wird, was einfach falsch ist. Und es ist eine Verarmung von einem Kulturhaus, wenn es sich auf eine Sparte konzentriert. Und das wäre mir persönlich ein ganz grosses Anliegen. Ich glaube, das ist auch im Vorstand ein Anliegen, dass die Vielfalt erhalten bleibt.
Sagt Philipp Bischoff, er hat als Leiter Luzerner Kulturhaus Südpol seit der Eröffnung vor 2 Jahren aufgebaut. Im nächsten Frühling verlor er den Südpol. Zum Regitipp heute ist es einer vom Kurt Zurfuhr.
Die 8. Sorseer Comedy-Tage werden heute Abend im Stadttheater von einem von den ganz Grossen aus dieser Szene eröffnet.
Der Herbst ist da, der Herbst ist da und nicht nur die Blätter fallen. Auch die Temperaturen und die Aktien fallen. Und weil es bei der Jagdsaison ist, dann überall tote Tiere von den Berg oben abfallen.
Der Appenzeller Simon Enzler. Vor 3 Jahren ist er mit dem begehrten Salzburger Stier ausgezeichnet worden. Er zeigt Zursee sein neues Programm «Phantomschmerz», also 100 Minuten lang Unterhaltung pur. Und im gleichen Stil geht's bis am Sonntag weiter, morgen mit einem Original aus der Steiermark, dem Alf Peuer, der schon bei früheren Auftritten Zursee das Stadttheater mit seiner archaischen Witzkraft fast gesprengt hat. Comedy-Geschnetzle, Pfeffer und Salsa und im Rahmen vom Unmöglichen mit der Oropax sind die weiteren Programmpunkte.
Zurser Comedy-Tag fängt heute Abend am 8. im Stadttheater an mit dem Simon Enzler. Sie dauert bis am Sonntag. Es ist 3:03. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Die Themen dieser Sendung, die gibt es jetzt in einer Zusammenfassung von Beat Vogt.
Für den geplanten Naturpark Urschweiz wird es ernst. Mit Gurtnellen muss die erste Gemeinde Stellung beziehen, ob sie bei einem Naturpark rund um den Uri Rotstock mitmachen will oder nicht. Die Meinungen zu diesem Projekt sind aber nicht nur zu Gurtnellen, sondern in allen Parkgemeinden geteilt. Gegner sehen keinen Nutzen im Projekt. Den Befürworter fällt es schwer, Vorteile zu vermitteln. Der Gegenvorschlag zur Ausschaffungsinitiative, wo am 28. November darüber abgestimmt wird, polarisiert. In einem besonderen Dilemma ist die SP. Die Geschäftsleitung der SP Schweiz propagiert ein Nein. Etliche Kantonalparteien haben jetzt aber schon ein Ja beschlossen, zum Beispiel Schweiz und Zug. Die Kantonalparteien von Uri, Obwalden und Nidwalden haben ihre Parolen noch nicht gefasst. Die nationalen SP-Delegierten entscheiden am 31. Oktober. Der Leiter vom Luzerner Kulturhaus Südpol, der Philipp Bischoff, zieht eine positive Bilanz. In den 2 Jahren seit der Eröffnung hat er den Südpol aufgebaut und geprägt. Die grössten Schwierigkeiten, wie die knappen finanziellen Mittel und die teils geringe Auslastung der Räume, sind überwunden. Nächsten Frühling verlässt Philippi Bischof den Südpol. Wichtig für die Zukunft des Kulturhauses ist seiner Ansicht nach, dass es weiter in allen drei Sparten, Theater, Tanz und Musik, aktiv bleibt.
Wie es Wetter wird, da sind die Aussichten für die Zentralschweiz heute mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
In der Nacht ist es zuerst noch meistens klar. Gegen den Morgen sind dann aber bereits die ersten hohen Wolkenfelder auf. Morgen hat es an den Flussläufen da und dort Nebelfelder, die sich aber bald einmal auflösen. Sonst ist es nur noch teilweise sonnig. Gerade so um die Mittagszeit herum sind die Wolken recht dicht, das dann vor allem Richtung Entlebuch und Zuggerland. Dann tut es wieder auf. Morgen Morgen zeigt das Thermometer rund um den Vierwaldstättersee minus 1 Grad, am Nachmittag langt es für Wert um 9 Grad, 0 Grad Grenze steigt wieder auf 2500 Meter an. Am Samstag ist es am Morgen oft bewölkt, aber meistens trocken, das weil Föhn aufkommt. Am Nachmittag wird der Föhn kräftiger und damit wird es generell wieder sonniger. Die Höchsttemperatur liegt bei 11 Grad am Zugersee und 13 Grad im Urner Rüstal.
Das war das Regionaljournal Zentralschweiz. Andrea Keller war für die Sendungen verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Uli Stalder. Im Internet finden Sie uns unter regionaljournal.ch. Und live hören Sie uns wieder morgen Morgen um 6:30. Weiter geht es hier auf Mais mit dem Echo der Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.